Botschaft. Ein Segelpodcast von Micha Hölzen. Nur echt mit zwei O's.
Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise.
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
Zicke, zacke, zicke, zacke. Ah, hoi, hoi, hoi.
Der war wieder schlecht, aber ich finde den eigentlich ganz geil.
Na, der war so schlecht, dass ich nicht mal lachen konnte.
Dafür habe ich die doppelte Packung Lache gehabt. Also ist
und
egal.
Und ihr könnt jetzt nicht sein Gesicht sehen.
wir waren ja in der letzten Folge schon gerade auf Hoi angekommen. Und tatsächlich ist es so, da sind wir dann 4 Tage, wenn ich mich jetzt recht erinnere, geblieben insgesamt. Und zwar tatsächlich aus einem guten Grund, weil Hoi, die zweitgrößte Insel der Orkneys, das war echt ein totaler Burner. Also aus verschiedenen Perspektiven heraus, also landschaftlich, von der Natur her total super. Und dann also unfassbar freundliche Menschen, ne?
Ja, das ist immer wieder erstaunlich, ne? Wir gehen da abends in den Pub und dann ist da der Barkeeper, der, nachdem wir die Bestellung aufgegeben haben, weil wir wollten natürlich ein örtliches Bier trinken, ein Orkney-Bier, also da gibt es so Craft-Biere, die echt lecker sind. Er brachte uns die dann und dann blieb er stehen und kam mit uns ins Gespräch und wollte gar nicht mehr weggehen.
Das genau, war happy, dass da mal ein paar andere kommen, ein paar Masken, die er nicht kennt. Und hat dann später sogar, ist er dann mit zweimal mit Whisky angekommen und hat uns da eingeladen und hofiert und so. Und aber super angenehmer Gesprächspartner auch Alan, der kam ursprünglich aus York, ist dann vor 13 Jahren, hatte keine Lust mehr auf York, auf die Stadt und so und hatte eine Scheidung hinter sich und hat dann gedacht, oh, jetzt will ich mal was ganz anderes machen und ist dann eben auf den Orkneys gelandet und dann da in Hoi hat er dann irgendwann gehört, da gibt es halt dieses Royal Hotel, was er seit 12 Jahren da betreibt. War am Anfang eher so, oh, nee, will ich nicht und so. Zu viel Arbeit hat es dann aber doch gemacht. Sehr schön hergerichtet. King George hatten wir in einem Zimmer geschlafen. 1915, glaube ich. Da war ja die britische Marine auch da stationiert im großen Stil. Die hat der König dann offensichtlich besucht.
Und interessanterweise war dieses Royal Hotel, das damals noch Long Hope Hotel hieß, weil der Ort eben so heißt und die Bay, an der wir da waren, da war das tatsächlich das Hauptquartier der britischen Kriegsmarine.
Ja. Und da haben wir uns dann später auch tatsächlich dann das Museum dazu angeguckt. Also das war eine Riesenbasis, die da in die Landschaft gebaut worden ist. Man sieht nur noch ganz wenig eigentlich davon, aber die Spuren sind immer noch da, 100 Jahre später. Und schon der Weg dahin zu diesem Museum, wir wollten dann da laufen und haben dann wirklich nur so aus Spaß getrampt, ne? Und es hat echt wunderbar funktioniert. Zack, hin, hat uns Jutta mitgenommen, eine Berlinerin, ne? Total behämmert, also die seit 33 Jahren auf Hoi lebt, ja, sich natürlich total gefreut hat, da sofort rumberlinert hat und so, hat uns da bis vor das Museum gefahren. Auf dem Rückweg hat uns dann auch jemand mitgenommen, wo sich dann rausstellte, den hatten wir schon mal nach dem Weg zu einem Pub gefragt. Und auch daran merkt man, ne? Also da ist so das wirklich so ein total cooles Miteinander und jeder kennt jeden. Und was ich total interessant fand, war, also ich glaube, wie viele leben da auf Hoi? 170 Personen?
Ja, klar.
Ja, und die wussten halt nach einem Tag schon, als wir in den Pub kamen am zweiten Tag, da wussten die schon, ey, ihr seid die Typen, die da in der Bay liegen und ihr seid Berliner und so, die waren echt volle Möhre, alle informiert und so. Aber auf so eine angenehme Art und Weise, ne? Das war alles total unaufdringlich und hat total Spaß gemacht, ne? Und dann der Alan, der hat uns dann ja nicht nur mit Whisky an dem Abend versorgt, sondern der hatte dann irgendwie auch mitbekommen, dass wir unbedingt eigentlich noch in den Norden der Inseln wollen. Hoi hat nämlich im Norden 2 hohe Berge zum Meer hin mit einer richtigen Steilküste, wo auch dieser Old Man of Hoi, diese Steinsäule steht. Und zwischen diesen beiden riesigen Bergen, die 500 Meter hoch sind, da geht ein wunderschönes Tal durch. Und dann hat er uns dann am Abend noch angeboten, er fährt uns da quer über die Insel dahin. Ne? Das war großartig.
Ja, dann haben wir uns für den nächsten Morgen um 10, nachdem es sehr spät geworden war, ne?
Ja.
haben wir uns da verabredet und dann waren wir ein bisschen später, weil wir noch vom Ankerplatz an die Mooringtonne gegangen sind, weil wir auch noch Diesel bunkern wollten und so weiter. Und dann war er natürlich da und dann sind wir losgefahren und er hat uns echt da an sehr schöne Orte gebracht und das war einfach ein ganz, ganz schöner Tag.
Toller, also Alan war ein toller Typ. Ich hatte so das Gefühl, wenn ich da jetzt noch ein bisschen mehr rumbagger und so, dann werde ich da womöglich noch Teilhaber des Hotels. So nett war der. Also das war wirklich großartig. Und dann gibt es aber tatsächlich auch noch eine andere Geschichte, die war auf Heu dann irgendwie, die sich dann fortgesetzt hat. Da muss ich jetzt so ein bisschen ausholen. Es gibt ja tatsächlich in Großbritannien, genauso wie in Deutschland, gibt es die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Und in England heißt das irgendwie Royal National
Lifeboat
Institution. RNLI. Und die haben 250 Stationen im ganzen Vereinigten Königreich. Und es ist tatsächlich auch so, jedes Jahr kommen so im Schnitt 190 Menschen in den britischen Gewässern ums Leben. Also da merkt man dann auch schon, dass das hier alles ja so ein bisschen anspruchsvoller ist. Und die haben, wie gesagt, ihre 250 Stationen, da sind über 400 Boote im Einsatz und die sieht man dann halt tatsächlich auch überall. Das erste, was wir so richtig nah gesehen haben, war dann tatsächlich in Rathlin Island. Also das war dann noch in Irland, Nordirland. Da stand dann auf einmal ein Boot auf der gegenüberliegenden Seite unseres Steges und dann bin ich dann halt drüber gegangen und habe diesen Menschen angesprochen, der hieß Bernard Condon und der hat mir dann eben gesagt, dass er der Skipper des Bootes da eben ist und dann war das ganz spannend, weil das war eben, man hat schon gemerkt, das ist jetzt kein Rettungsboot im herkömmlichen Sinn, weil da waren so bunte Fahnen dran und so und dann habe ich ihn gefragt, ob ich da mal reingucken darf und so. Und dann durfte ich mir das ganze Boot angucken.
This vessel is part of the historic fleet.
Yeah.
It's not in current service.
Yeah.
So it's used for fundraising for the new lifeboats, the new all-weather boats.
Ah, and that's why you have all these nice flags on the ship, because you are doing fundraising.
Yes, in part, and for now it's for the festival in Rathlin, which is this weekend.
Yeah.
Community festival. Just entirely put by the residents, and I like to support them, especially the islands, and they're the flags, and to make the boat look pretty for visitors and residents alike.
There was one guy who spent some money a few years ago, I think it was in 87, it was Richard Branson, right?
Oh, his balloon popped near here, and the balloon came down in the sea. The boats from Rathlin rescued him, and he donated some money for a community museum, center, and a lifeboat, a support boat, a rib, yes, as well. So Richard Branson, he likes this place. Yeah.
Do you know something more details about that story with him?
Not so much in great detail. You might find it difficult to get the exact detail from anyone in the island. People are private sometimes here, and if they respect other people's privacy as well. So the general story was the balloon fell in the sea.
Yeah.
He got rescued and he was appreciative and made some kind donations.
And that's what I like practically most about this place, that people don't make much deal out of anything.
That's true. They're very, very welcoming and very hospitable people. Would help you in any way they could, but they leave you alone. You know, it's not busy or in your face. It's very, very nice here.
Yeah. And did you do service on a life-saving boat as well?
Not crew, but my family have been involved in the lifeboats for three generations. And I'm involved for maybe 25 years with fundraising.
Ah, okay. Yeah. So you do other kind of service, which is very important too.
Yes.
Money is important.
One of the famous coxswains from the lifeboats, he won 3 gold medals. He said, the rescue doesn't begin with the alarm. it begins with a collection box. And it's very apt. Yeah. But you can't have one without the other.
Yeah, yeah, yeah. So I wish you lots of money and good luck for your mission here.
Great. Thank you very much. A pleasure to have you on board.
Das war so ganz spannend, also da so zu sehen, wie so ein Boot früher funktioniert hat, die ganze Technik, das war ganz toll und das war einfach in einem 1A-Zustand und er hat dann eben, das habt ihr ja mitbekommen, diese Geschichte von Richard Branson erzählt, der wollte ja damals mit einem Heißluftballon die Welt umrunden, so in ganz großen Höhen, quasi mit den Jetstreams reisen, wenn ich mich richtig erinnere und dessen Ballon hat dann eben, dem ging die Puste aus, genau kurz vor Rathlin Island. Und da ist er dann da eben runtergesackt und dann haben ihn die Leute tatsächlich von Rathlin Island, die haben ihn dann gerettet und da hat er dann, als da war damals ja auch schon Millionär, die unfassbare Summe von 25.000 Pfund dann irgendwie den Insulanern dafür so ein Rettungsboot, ein neues, so ein RIP zur Verfügung gestellt. Egal. Also
das ist ungefähr so, als wenn wir 50 Euro spenden würden.
Ja, machen wir auch nicht.
Ja, wir sind ja auch nicht abgestürzt.
Wir sind ja auch nicht abgestürzt, das stimmt, da ist ein Unterschied. Ja, das ist wohl wahr. Ja, und das war so, das war die erste Begegnung, wo man so gemerkt hat, das mit dieser ganze Aspekt mit diesen schiffsbrüchigen Rettungen und so, ist auch ganz spannend, weil es ist ja tatsächlich oft so, weiß jetzt nicht, wie es dir ging, aber es gab schon auch so Situationen, wo wir auch mit dem Boot unterwegs waren, wo das einfach schon sich ganz gut angefühlt hat zu wissen, die haben da ein einigermaßen vernünftiges Rettungssystem, oder?
Ja, das ging uns ja so in der Elbmündung. Ne? Ich will jetzt nicht wieder damit anfangen, aber mein Lieblingsspruch des Turns, ne? Die wissen sie, wo sie sind.
Ja.
Von daher, das ist schon ein gutes Gefühl zu wissen, dass es da eben so ein System gibt, wenn man mal wirklich in Schwierigkeiten ist, dass einem geholfen wird.
Und das funktioniert tatsächlich in England genauso eigentlich wie in Deutschland auch. Es ist nämlich alles Ehrenamt, bis auf so ein paar Leute, die so herausgehobene Funktionen haben. Die dürfen dann tatsächlich so ein bisschen auch Geld bekommen vom Staat. Also ein bisschen unterstützt der Staat das Ganze schon. Aber der ganz erhebliche Teil dieses Rettungssystems, der Boote und so, basiert tatsächlich auf Spenden. Und das ist natürlich echt harte Arbeit, sich dieses ganze Zeugs da immer dann ranzukarren und so. Und das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Und dann waren wir da eben auf Heu. Und dann haben wir ja, das war direkt am ersten Tag, da sind wir dann losgetapert und wollten so ein bisschen spazieren gehen. Und dann du warst so ein bisschen mehr so im Wandermodus und ich dachte, oh nee, jetzt da irgendwie Meter machen ist jetzt nicht so meins. Und musste dann eigentlich nur links abbiegen. Da war das Lifeboat Museum auf Longhope, auf Heu. Und da habe ich gedacht, ach, das gucke ich mir mal an. Da hatte ich nämlich schon von gelesen, dass das ganz okay sein soll. Und das war dann total charmant, ne? Ein ganz toller Bau.
Ja, ich ärgere mich jetzt noch, dass ich nicht mitgegangen bin, weil da habe ich offensichtlich wirklich was verpasst, obwohl ich in der Zwischenzeit eine wunderschöne Bucht gefunden habe mit herrlichem hellen Sandstrand. Das war auch sehr, sehr schön von daher. Und da war ich natürlich auch wieder allein und es war wunderschön. Aber das, was Micha da erlebt hat, also das ärgert mich schon. Erzähl.
Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Bau. Da gibt es eben auf Radiolabor dann auch ein Foto dazu, kann man sich dann angucken. Und dann war ich da und dann war da wieder natürlich so eine total charmante Dame in dem Museum, die mir dann alles erklärt hat und die ich dann eben einfach so ein paar Fragen fragen konnte. Das war in dem Fall Mary Harris und die hat sich ganz viel Zeit für mich genommen. Now we are here in the Lifeboat Museum. What is it about?
Oh, the lifeboat is to tell the history of all Longhope's lifeboats mm-hmm. from 1874 to the present day.
Ah, yeah. Go ahead.
The centerpiece of the museum is our vintage lifeboat, the Thomas McCunn, mm-hmm. which is probably the only vintage slipway launched lifeboat in Europe and maybe in the world, and we still launch her.
Ja, es ist absolut faszinierend. Wir stehen hier in diesem Bootshaus und dieses Bootshaus, da gibt es auch ein Foto auf der Radiolaborseite. Dieses Bootshaus hat eine riesige Rampe. Da wird das Boot dann durch die, da gibt es so eine Art Garagentor und dann wird das auf einer Rampe runtergelassen. Wir stehen jetzt oben an dem Punkt, wo eine riesige grüne Winch ist, ein circa 30 mm, 40 mm langes Stahlseil. Und dann wurde das Boot hier runtergelassen und nachher nach erfolgtem Einsatz auch wieder hochgezogen. How long was it on duty, this boat?
This boat was on station in this lifeboat station from 1933 to 1962.
Ah, ja.
And then she was put into the reserve fleet of the RNLI, ja, and then bought by a private owner who took her down to Hayling Island, which is on the south coast of England. Mm-hmm. He changed the engines from petrol to diesel, mm-hmm, put in some little bunks inside, but kept her as she was and kept her in very good condition.
Yeah.
And then in 2000, he phoned up our present coxswain and said, "Do you want your old lifeboat back?" So he said, "Yes, move, please." Yeah. Yeah. And he said, it will cost you £1.
Oh.
So some of our present lifeboat crew and some of the old crew that used to work on her went down to the south of England and sailed, steamed her back.
Ah, okay.
Yes.
And, okay. Yeah. Yeah. You showed me some pictures of the people who did the job before this lifeboat. This one is with Motorcraft. The guys before on the photo, they did it with oars, right?
Yes, there was three or four lifeboats we had that from 1874 onwards that were just sails and oars. Mm-hmm. And they just went out to sea in cork life jackets, yeah, and very poor gear. But they were tough men.
Definitely. Definitely. Also es waren sehr, sehr taffe Guys, die das früher dann einfach nur mit Rudern gemacht haben. Es gibt hier ein sehr schönes Foto davon. 12 Leute, die auf so einem Boot drauf sind. Das ist vielleicht irgendwie, ich würde jetzt mal schätzen, so 8 bis 10 Meter lang. Und da muss man dazu sagen, it's a quite disturbing area here too. It's a Pentland Firth, right?
The Pentland Firth is going to be one of the most notorious stretches of water in, in Europe anyway.
Yeah, definitely.
And the tides are just something else, very unpredictable, and we get bad weather as well. So, yes, it is a dangerous bit of water.
Yeah, so they had a lot to do right here with the lifeboat station.
Particularly in those, in the past, when there was a lot of the importance of the building is also to hold the memories and artifacts of the 8 lifeboatmen that we lost.
8
that were in the lifeboat that followed the TGB, mm-hmm, that replaced the TGB, and it was a disaster for the area. All the men lived just in this little area here, mm-hmm, so that's
around in the houses here.
Just around here. Mm-hmm. Very sad day indeed.
Also dieses Boot, was da eben am Start war, das hat sie so erzählt, das war von 1943 bis 1962 im Dienst und war jetzt da irgendwie so voll funktionsfähig, immer noch aufgebockt, ne, mit dieser riesen Winde, und wird jetzt dann im September tatsächlich auch mal wieder zu Wasser gelassen. Da gibt es dann wieder hohen Besuch, damals auch. Und sie hat dann eben mir anhand von Bildern dann eben auch erklärt, wie früher diese Lebensrettung da eben funktioniert hat. Ja, die sind wirklich mit Ruderbooten da raus und haben Korkwesten angehabt. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ne? Also dieser Pentland Firth, wir haben da Fotos gesehen, das ist irgendwie die Hölle auf Erden, wenn es da richtig brettert. Und wie Leute überhaupt den Mumm aufbringen können, da mit einem Ruderboot reinzurudern, ist mir ehrlich gesagt wirklich völlig schleierhaft. Ne? Ja, und dann hatte sie eben schon vielleicht angedeutet, habt ihr auch gehört, es gab eine Katastrophe da in Long Hope. und zwar 1969. Und da ging es darum, es gab einen Frachter, der hieß Irene oder Irene, keine Ahnung. Und der ist da in Seenot geraten. Und was ist da nochmal passiert? Weißt du es noch?
Naja, die haben, da war richtig, ich glaube, Windstärke 11 und es gab 10 Meter Welle und die waren offensichtlich so im Stress und haben es nicht mehr gepeilt, selber wirklich korrekt die Ortung hinzukriegen und haben eine falsche Angabe gemacht, ohne das zu wissen.
Und die waren in Seenot.
Und die waren richtig in Seenot und dieser Funkspruch ist rausgegangen mit einer falschen Angabe, wo sie sind, und dann ist das Rettungsboot von Long Hope aus rausgefahren in eine falsche Richtung und in eine Ecke geraten, in der es noch schlimmer war, und dann sind die so in Seenot geraten, aber du hast das ja direkt gehört.
Ja, die sind dann im Grunde genommen, die sind dann verschollen, muss man einfach so sagen. Der Funkverkehr ist irgendwann abgerissen, waren 8 Personen an Bord. Und die sind letztendlich, man hat von denen nichts mehr gehört, und einen Tag später hat man dann das vollgeschlagene Rettungsboot, dieses Life Rafting, da noch gefunden.
Was gekentert war.
Ja, es war gekentert. Die Personen hat man, glaube ich, 7 gefunden, einen hat man nicht mehr gefunden. Und das war eben, das hatte dann eben sehr persönlichen Touch, weil die Mary mir dann eben erklärt hat, dass der auf dem Boot waren 8 Personen und da waren jeweils 3 aus einer Familie. Also bei den Kirkpatricks, da waren es irgendwie der Vater, der Großvater und der Onkel. Und bei den Jonesons waren es der Vater und seine beiden Söhne. Und die sind alle gestorben. Ne? Und das kann man sich natürlich vorstellen, was das für so einen ganz kleinen Ort für eine Tragödie ist, was das auch für die Familien bedeutet. Und das wurde in dem Museum dann eben sehr gut auch geschildert. Da gibt es so einen kleinen Einführungsfilm, 5 Minuten, und da kriegt man eben mit, dass die Frauen damals, die ja am meisten davon betroffen waren, ne, die haben ihren Mann verloren, vielleicht Söhne verloren oder den eigenen Vater auch noch verloren, die waren dann diejenigen, die gesagt haben, zu denen, die dann noch übrig waren in der Familie, ihr müsst das irgendwie weitermachen, ne? Ihr müsst irgendwie weiter da rausfahren und euren Job machen. Und das war sehr, sehr berührend, dann in diesem Film so gestandene Salzbuckel, so Seebären zu sehen, ja, die genau das so erzählen und sagen irgendwie, wie unglaublich tough die Frauen damals eben so gewesen sind und so durch ihre Haltung mit dafür gesorgt haben, dass es eben weitergeht, ne? Und die Mary hat dann tatsächlich, und da wurde es dann für mich natürlich als Mensch, der mit einem Mikrofon durch die Gegend läuft, total spannend, die meinte dann, naja, und der jetzige Coxswain, also der Steuermann des jetzt aktiven Rettungsbootes, der ist sozusagen der Sohn von diesem Kirkpatrick, der da irgendwie, die 3, die da gestorben sind, also der Kevin Kirkpatrick, der jetzt der Coxswain, der Steuermann ist, der hat damals seinen Vater, seinen Großvater und einen Onkel verloren und ist jetzt selber Steuermann, ne? Der war zu dem damaligen Zeitpunkt 1969 3 Jahre alt, und die Mary hat dann tatsächlich für mich den Kontakt zu dem hergestellt, und dann konnte ich den auch noch kurz interviewen und habe den dann besucht in dieser Lifeboat Station. Ja, und da muss ich echt sagen, ne, also da ist mir wirklich das Herz aufgegangen, ne? Das war so ein sympathischer, netter Typ, ja, also, und so unprätentiös, und irgendwie die machen da so einen toughen Job, ja, und das kommt dann auch so in dem Interview, finde ich, eigentlich ziemlich gut raus. Ich habe den dann eben ein paar Sachen gefragt. How long are you doing this position?
I've been doing this position since 2002 and been a volunteer crew member since 1991.
Yeah, and that's quite a long time. And the job you are doing is quite strenuous. Where do you get that energy from?
I think it's a labour of love, and I think it's perhaps something that's in our blood when you live in a small place like this. There's no better thing to do than be able to help somebody in trouble wherever they are. And this is the one service you get that opportunity to help people.
You have you are kind of 24/7 on duty, right?
Yeah, quite a lot of the time indeed. But we do carry a pager and we're living on a small island here. So, yeah, most of the time we're already available. But there is about 20 of a volunteer crew here. So we're very fortunate in a small place to have such a big crew, really.
It's I was in the lifeboat museum, and of course I read about this tragedy in 69, which involved three of your family members. How do you cope with that?
Again, I think it is. I think it's in our blood, and it's very much a strong tradition here in Longhope. And there's been a boat in Longhope since 1874, and it's not that we forget about the disaster in 1969, but I think the ones that were lost would be proud to think that we were carrying on the tradition as well.
The people you are working with, your crew, is that a very special connection for you?
Yeah, we are. We're all very close, really, and it is a very special sort of thing, really. We're very sort of close-knit, if you like, and we rely on each other a lot, and we do respect one another greatly forby. And we all know one another. The majority of us has been brought up together in this small place. So, yeah, we all know our strengths and weaknesses, really.
It's kind of like family, right?
It is pretty much a big family, indeed. Yeah. Yes, indeed, yeah. Yeah, so, yeah, we do the best we can. And we've got a £2.5 million boat here. Yeah. So it's not all boys that gets £2.5 million toys to play with on a Sunday morning. We exercise every week. And the exercising part is great. And the services is just part of the procedure, really.
What I really admire about guys like you is you are doing a job which is really dangerous at times, and but you never really talk about it and deal with it like it's an everyday affair. Do you still have fear sometimes doing your job?
Oh, I think we do. I think it would be silly of us to say if we didn't get a bit frightened now and again, but nevertheless, everybody's got a job to do, so we just get on with the job in hand, really. Yeah.
As I said, no big deal about it. I'm really impressed about the work that you are doing. Me as a sailor, I'm not really experienced. The Orkneys for me is a really challenge, but I try to do my best. But it's a very, very good feeling to know that guys like you are around, and I really want to thank you for the jobs you guys are doing.
Oh, you're most welcome, Michael, and all the very best for Aaron and I, Longhope, and have a safe passage home.
Thanks a lot. Also da hat man schon so ein bisschen gehört, was ich eingangs sagte, wie grundsympathisch dieser Kevin Kirkpatrick ist. Das war dann auch ganz geil, weil der kriegte so mit, dass wir da eben auch sehr interessiert an dieser ganzen Geschichte waren und so. Und wir wollten dann eben auch noch zu dem Friedhof fahren von Longhope, weil da gibt es nämlich auch so eine kleine Statue, die damals zu dieser anlässlich dieser Tragödie dann aufgestellt worden ist, unterhalb dieser kleinen Statue, dass so ein Mann in Rettungsmontur, der so aufs Meer guckt, irgendwie, da sind dann irgendwie die sieben Personen, die man gefunden hat, dann auch begraben worden, unter anderem dann eben auch seine Angehörigen. Und dann war er so, meinte so, soll ich euch da hinfahren, weil der das irgendwie, fand er das, glaube ich, gut, dass wir daran teilgenommen haben, oder?
Ja, das fand ich richtig groß. Wir sind dann mit seinem, das war auch spannend, der hatte irgendwie so einen Transporter, wo auch klar war, dass er irgendwie auch noch Viehzucht betreibt, offensichtlich nebenher noch, und das war ziemlich rumpelig, aber eben so ehrlich, ne? Und dann sind wir da hingefahren und dann ist er da mit ausgestiegen und hat tatsächlich mit uns da die Gräber besucht und Oh, das war schon sehr berührend, ne, zu sehen, wie der jetzt erwachsene Mann da am Grab von seinen Vorfahren steht. Und ja, das fand ich sehr, sehr berührend.
Ja, also, und da hat sich alles so eingefügt irgendwie in dieses Gesamtbild von Hoi. Ne? Also diese Insel hat, muss man einfach so sagen, mich hat die total geflasht. Ja. Ne?
Da war nämlich zwischendurch, bevor der Coxswain, also der Kevin da gekommen ist, tatsächlich noch so ein Moment, wo wir gewartet haben. Wir waren, weiß nicht, waren wir ein bisschen früh oder so, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls, während wir da warteten an der Station, kam dann ein Kollege von dem Coxswain, kam dann an und sagte, hey, wollt ihr das Boot sehen? Wir waren so kurz, hatten so 2-3 Sätze mit ihm gesprochen, waren so sympathisch und schon meinte er, komm, ich zeige euch das Boot. Und dann hat er uns da auf das Rettungsboot mitgenommen. Und also das ist ja so eine Hightech-Maschine gewesen, das war ja unfassbar. Ne?
Ja, wir sind da rein, alles in Schwarz gehalten, so Schalensitze mit so, wie nennt man die, diese Hosenträger, Sicherheitsgurte, ne? Also unglaublich, ne? Anhand dieser Sitze hat man eigentlich schon eine ziemlich gute Vorstellung bekommen, wie es da im Pen and Surf eigentlich abgeht, weil das sind genau die Sitze, die man auch auf so Kirmesgefährten hat, ne? Die einen so richtig durchrütteln, ne? Damit man da nicht aus dem Sitz fällt. Und dann hat er uns das alles haarklein so erklärt, wie das funktioniert. Man kann von jedem Sitz aus, kann jeder da die Kontrolle über das Schiff übernehmen oder bestimmte Funktionen des Schiffes. Und da hat man dann aber eben auch gemerkt, fand ich total super, letztendlich, die leben da sehr zurückgezogen auf ihrer Insel. Und für die Männer ist das natürlich auch was Tolles, weißt du, das ist so ein Riesenspielzeug für die auch. Also die zahlen einen hohen Preis dafür, weil wenn es ernst wird, dann müssen sie auch wirklich raus. Aber das war einfach total genial, weil die fahren dann sonntags immer, machen da ihre Übungen und so. Und der hatte dann ja auch erzählt, dass bei der letzten Wartung dieses Schiffes, da wurden dann die Motoren ausgewechselt. Und da hat dann der Wartungsmensch auch zu denen gesagt, ey, da habt ihr aber ganz schön aufs Gaspedal immer gedrückt bei der Kiste hier und so. Und das kann man sich dann eben auch vorstellen, dass die dann auch mal Spaß haben wollen und so. Aber sollen sie auch haben, das sind super Jungs, die machen echt einen toughen Job. Das ist großartig.
Ja, und mit was für einem Stolz der uns das Boot gezeigt hat, ne? Also so diese Kabine, wo dann die Geretteten reinkommen, oder der Maschinenraum, also sowas habe ich ja noch nicht gesehen. Das war sehr, sehr super ausgestattet.
Zwei so Caterpillar-Maschinen irgendwie so, die normalerweise wahrscheinlich eher so in Bulldozern ihren Dienst verrichten. Also spitzenmäßig, dass das auch alles so einfach ging und dass sie da so mitteilsam waren und so. Ja, und dann mussten wir irgendwann dann eben schweren Herzens Hoi dann auch tatsächlich verlassen, weil dann haben wir nämlich Ina abgeholt, die wieder inzwischen mit an Bord ist. Die ist in Stromness angekommen mit der Fähre, und dann haben wir uns dann am Tag darauf entschieden, dann an der Westseite von Orkney Mainland hochzusegeln, um uns dann mal so ein bisschen den Norden anzugucken. Und jetzt sind wir auf Westray, reicht? Stimmt das?
Ja, ja, genau.
Ja. Ja, und jetzt sind wir so ein bisschen in dem Modus schon. Wir gucken schon seit ein paar Tagen immer die Windprognose an, weil jetzt steht unweigerlich der Sprung nach Norwegen an. Da sind wir von hier aus auch in einer ganz guten Position eigentlich. Jetzt ist nur so ein bisschen die Frage, macht es eventuell noch Sinn, die Shetlands noch kurz anzulaufen? Das würde den Weg nach Norwegen ein bisschen verkürzen. Sind aber von hier aus auch noch mal 80 Seemeilen, und die erste Windprognose, wir haben hier ganz schlechte Verbindung, die sah jetzt eher so aus, als wenn das schwierig werden könnte. Das gucken wir aber heute Abend im Hotel dann noch mal in allen Details nach. Und also wir hatten ja in der letzten Folge schon gesagt, dass wir wahrscheinlich dann schon in Norwegen sein würden. Wie man hört, sind wir es noch nicht, weil einfach die Windbedingungen haben das nicht hergegeben. Und wir haben uns dann, hat aber nicht wehgetan, dann sehr viel Zeit für die Orkneys gelassen, was eigentlich ein großer Glücksfall war.
Ja, wir waren jetzt zum Beispiel heute, waren wir ein bisschen wandern und haben Orkney-Burg aus dem, lass mich nicht lügen, 16. Jahrhundert besucht. Das war auch wieder total beeindruckend hier in Peerowall. Das ist der einzige Ort, wo es einen kleinen Hafen auch gibt.
Kleiner Hafen ist gut.
Ja, also für die Verhältnisse hier ist das schon ein großer Hafen.
Ja.
Das ist richtig. Und dann haben wir noch einen Strand entdeckt mit so herrlich, wirklich fast weißem Sandstrand. Also das, ja, das macht einfach immer wieder Spaß, solche Dinge zu entdecken hier. Und es ist einfach immer sehr einsam, und wenn man Menschen trifft, dann sind die sehr freundlich und offen, und das macht einfach Spaß.
Ja, I'm in love with the Orkneys, kann man einfach mal so ganz kurz und knapp sagen. Das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt hier.
Mich auch.
Und ja, jetzt gucken wir einfach weiter. Vielleicht sind wir dann ja tatsächlich in der nächsten Folge dann tatsächlich in Norwegen. Und dann wird es wieder heißen, Ahoi!
Seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei, wenn es wieder heißt...
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.